Der Hauptwettbewerber der Sparkassen ist die Bank, die auf dem Marktplatz gegenüber ist, die die gleichen Preise hat und die letztendlich um die gleichen Kunden sehr stark feilschen. Und da haben insofern die VR-Banken aus meiner Sicht einen massiven Wettbewerbsnachteil, zumindest bei den Kunden, die ein iPhone haben. Und warum das der Fall ist, das ist das viel Interessantere, wo man die Spekulation aufmachen kann. Hat Apple da den VR-Banken wegen ihrem Lobbying gegen die oder für die NFC-Öffnung den Mittelfinger gezeigt? Hat es Apple gestunken, dass sie immer als Lord Voldemort bei diversen Präsentationen vom BVR genannt wurden? Haben die Sparkassen einen viel geileren Deal mit Apple gemacht?
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zur 278. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Hallo André.
Hallo Jochen.
Wir bedanken uns bei den lieben Kollegen von Scalable Capital, die uns im Moment sponsoren und ohne die das alles hier nicht möglich ist. Scalable, Europas führender Robo-Advisor, mit denen kann man jetzt Aktien und ETFs unbegrenzt handeln. Das Revolutionäre, alles zum Flatrate-Preis von 2,99 Euro im Monat. Mehr Gebühren fallen nicht an. Einfach registrieren, loslegen unter de.scalable.capital. Ich wiederhole, de.scalable.capital. Liebe Kollegen von Scalable, vielen Dank für die Unterstützung. Und wer ein bisschen mehr hören möchte, dem sei der Podcast mit dem Erik Potzowert und dir, André, ans Herz gelegt, der vor, ich weiß nicht, 4 Wochen oder 6 Wochen bei uns war und genau das Produkt auch nochmal erklärte.
Ja, genau. Also ich glaube, er war jetzt gerade bei uns, so vor 4 Wochen ungefähr und jetzt gerade auch im im OMR-Podcast bei Philipp. Also ich glaube, momentan ist Erik ganz gut auf Tour.
Lass uns loslegen. Der Juli ist vorbei. Wir kommentieren die News des Monats, die wieder kuratiert wurden von unserer lieben Kollegin Christina Casala vom Payment Banking Team. Der Artikel ist schon da, aber für diejenigen, die A, den Artikel nicht gelesen haben oder B, trotzdem unsere Kommentare dazu hören möchten, sei dieser Podcast wie auch in den letzten Monaten ans Herz gelegt, wo wir einfach versuchen, nochmal die einzelnen News durchzugehen und ein bisschen zu kommentieren. Die Kollegen von Aldi sind zurück im Kreditkartenbereich zu ihrem alten Dienstleister, also ihren alten Dienstleistern gegangen. Aldi war ja bei Wirecard im Kreditkartenprocessing angesiedelt und durch die Wirecard-Insolvenz sind sie zurückgegangen zu Telecash First Data für Aldi Nord und PayOne für Aldi Süd. Das waren unterschiedliche Dienstleister. Und insofern logischer Schritt hätte ich, glaube ich, von der Aldi-Seite genauso gemacht.
Klang nach einer riesen News. Ich finde, es ist ansatzweise natürlich eine News wert. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ganz normale Standardgeschäft mit der Girocard, was wahrscheinlich bei Aldi auch das Massengeschäft ist, lief die ganze Zeit über die alten Dienstleister und insofern war der Wechsel schnell, einfach und auch relativ geräuschlos, außer dass man es halt in der Presse mitbekommen hat.
Ja, ja. Und die Prepaid-Karten, die laufen, glaube ich, noch über Wirecard, aber das ist ja dann das regulierte Geschäft Wirecard Bank und die Wirecard Prepaid Solutions in UK. Und mal gucken, wie lange das da noch läuft.
Genau, wahrscheinlich aber das verhältnismäßig kleinere Geschäft. Nicht ja, nur klar, wahrscheinlich, klar, sondern mit großer Sicherheit das kleinere Geschäft in dem gesamten Abwicklungs-Processing, was sonst läuft.
Ja, dann, wir werden jetzt im Laufe der Show vermutlich mehrere Funding-Runden-Meldungen haben. Es ist häufig so, dass diese Funding-Runden-Meldungen immer im Kontext von Covid irgendwie eingeordnet werden, weil dann viele sagen, ich habe trotz Covid gelauncht. Ich war und bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ja, am Anfang war mit Covid eine starke Zurückhaltung von den VCs gegeben, weil relativ unklar war, wie sich das Ganze entwickelt. Mittlerweile sind wir in vielen Bereichen wieder zurück. Die Tech-Multiples sind zurück und da sind natürlich auch die VC-Geldtore wieder aufgegangen. Nichtsdestotrotz, man liest von vielen, die da mal sagen, trotz Covid oder teilweise, wenn auch die Presse sagt, trotz Covid wurde geraced. Wir lassen das mal weg, sondern wir melden einfach nur, wer Geld bekommen hat und gratulieren zum Geld bekommen.
Lass mich einen halben Satz dazu sagen und ich glaube, das weißt du genauso gut wie ich, wer schon mal im Fundraising war. Der weiß, dass normalerweise dieses Fundraising mit relativ viel Reisetätigkeiten und relativ viel Meetings verbunden ist. Und wenn das plötzlich wegfällt, gerade wenn du international Geld einsammeln willst, dann ist es natürlich schon einfach ein Hemmnis. Ich hatte kürzlich mit dem Jörg Howein von der Solaris Bank auch darüber gesprochen und der saß während unseres Podcasts in seiner, ich würde mal sagen, relativ engen Kammer und er erzählte halt auch davon, dass viele, viele Gespräche, die er halt für die Funding-Runden geführt hat, auch in dieser Kammer stattgefunden haben und das wäre halt davor nicht möglich gewesen. Insofern, ich glaube, da brauchten alle einfach ein paar Wochen, möglicherweise auch fast Monate, um sich damit abzufinden, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dann plötzlich irgendwie in die USA zu fliegen oder irgendwo hinzufliegen und ganz viele Meetings zu machen, sondern dass das Ganze halt auch virtuell stattfinden kann. Und insofern kommen jetzt die ganzen Funding-Runden auch wieder, ob weil oder wegen oder was auch immer, da hast du recht, sag mal dahingestellt.
Das kann ich, by the way, bestätigen, weil wir haben ja auch mit TraxPay gerade geraced, wird dann später auch kommen. Das war auch zum Großteil remote. Alles über Telefon, wo wir natürlich in Frankfurt einen Steinwurf voneinander entfernt sitzen mit der Deutschen Bank, aber das war alles remote.
Genau, weil die Menschen ja auch teilweise einfach nicht im Office sitzen.
Genau, genau. Ja, dann fangen wir doch mal an. Die Kollegen von Per Finance haben Geld eingesammelt, 2 Millionen. Per Finance ist aus dem Finlib-Ökosystem ein Inkasso-Unternehmen. Es haben primär die Bestandsinvestoren Finlib, Yabeo, Capital, Zalando, die auch Kunde von Per Finance sind, Geld reingegeben und ein paar Business Angels. Also keine klassischen externen VCs, die hier jetzt neu dazugekommen sind, wenn ich das richtig verstehe.
Nee, klingt genau so und Per Finance ist, glaube ich, eines der allerersten, Companies, die gegründet worden sind, damals auch aus dem Philipp-Universum. Müsstest du, glaube ich, auch noch kennen aus deiner Zeit,
ne? Ja, klar, die habe ich noch selbst mitgegründet. Also genau. Ich war nicht irgendwie als Gründer mit drin, aber war mit involviert in der Entscheidungsfindung der Gründung und inklusive Gründung, die dann von den Kollegen gemacht wurden, ja.
Und insofern aber auch ein Thema, was nah am Geld ist und deshalb wahrscheinlich auch ganz gut gebootstrapped, beziehungsweise mit einer Anschubfinanzierung loslaufen kann, wenn man jetzt halt die Chance sieht, vielleicht auch in der Krise dieses Thema Inkasso noch weiter voranzutreiben und möglicherweise in andere, ich weiß nicht genau, wofür das Geld benutzt werden soll, andere Bereiche reinzustreben, dann macht das, glaube ich, auch Sinn. Und wenn die Bestandsinvestoren reingehen, ist das ja immer ein gutes Zeichen.
Ja, und ohne jetzt irgendwie der Mega-Experte im Inkasso zu sein, ich glaube, dass die Krise auch ungewohnten Boom im Inkasso-Bereich generiert.
Leider.
Ja. Also eines der Startups, die Corona-Gewinner sind. Dann die Kollegen von Contest. Bei der ersten Aufnahme habe ich schon überlegt, kann man Contest Bank nennen oder nicht? Sind Frontend hinter der Solaris Bank oder vor der Solaris Bank. Also Contest, die ein Bankkonto für Selbstständige bieten, haben einen automatisierten Dispo-Kredit eingeführt. Das Ganze kann man über die Contest-App beantragen und nach 30 Minuten steht der Kredit zur Verfügung, wenn die Prüfung erfolgreich war.
Man muss sagen, dass sowohl Sibylle als auch Chris, die beiden Co-CEOs, auch mehr und mehr Wert darauf legen, dass sie auch gar nicht in die Bankecke geschoben werden sollen, sondern Bank ist für die Mittel zum Zweck, sondern die sind halt wirklich in der Tat eher ein Buchhaltungs- und naja, vielleicht sogar fast schon ein Steuerberatungstool. Und das versuchen sie halt auch mehr und mehr zu sein.
Ja, ja. Und ich meine, wer Selbstständiger war, für den ist allein die Aussage, dass innerhalb von so kurzer Zeit, also innerhalb von 30 Minuten, ein Dispo-Kredit möglich ist, ist dann schon eine Revolution.
Also wer den Chris kennt und den Chris schon etwas länger begleitet, also den Gründer von Contest, der weiß halt, dass er da momentan genau seine Painpoints während seiner, ich glaube, 15 oder 20 Jahre als Selbstständiger abarbeitet. Angefangen bei der Kreditkarte, die sie halt rausgebracht haben und jetzt halt eine Kreditkarte mit einem echten, sagen wir mit einer echten Linie. Das war halt für ihn auch immer echt ein großer Painpoint. Also er hat halt immer Geld verdient und hat halt nie als Selbstständiger eine vernünftige Kreditkarte im klassischen Sinne bekommen. Und insofern macht das halt Sinn, jetzt diesen Dispo-Kredit, einen automatisierten, in Verbindung mit der Solaris-Kreditkarte, die sind ja auch gerade in der Migration. Ne? Die waren ja lange Zeit auf dem Solaris-Bankkonto und die Kreditkarte lief noch über Wirecard. Und auch das wird ja gerade migriert bei denen. Und das dann zu kombinieren, den Dispo-Kredit mit der Karte, macht einfach total Sinn.
Ja, ja.
Vor allem, wenn du die ganzen Daten hier hast. Also das ist die Schufa-API zum Credit Scoring Net, aber du hast ja eigentlich viel mehr Daten als Contest, wenn du wirklich die Steuerberatung für die machst.
Ja, absolut, absolut. Bleiben wir beim Fundraising und bleiben wir im Bereich Contist. Die Kollegen von Penta, die das Gleiche machen wie Contist, nur eben nicht für Selbstständige, sondern primär für Kapitalgesellschaften als Firmenkonto, bekommen auch Funding, haben eine Series B Funding bekommen. Das war wohl im März schon mal bekannt gegeben, ist aber jetzt nochmal von 18,5 Millionen auf 23 Millionen gestiegen. Das heißt, sie haben einfach nochmal vermutlich das Secondary oder wie auch immer man das nennen mag, nochmal weitere Gelder bekommen. Nee, Secondary ist es nicht.
Second Closing, genau.
Nochmal weitere Gelder bekommen. Und gleichzeitig haben sie angekündigt, dass sie sich aus Italien zurückziehen, weil der Markt doch zu schwierig ist.
Also ich glaube, man muss da mal ganz kurz sagen, genau das Gleiche machen sie nicht, sondern machen schon ergänzende Sachen, also Penta und Contist. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, nicht nur in der Zielgruppe, sondern Penta ist halt mehr auf den Zahlungsverkehr ausgerichtet und halt auf die Weiterverarbeitung der Daten und Contist, was ich gerade schon sagte, mehr auf das Thema Buchhaltung und das Thema Steuern, wo die halt auch ihren Mehrwert sehen. Aber in der Tat, also die Runde hatte Marco ja vor längerer Zeit auch schon angekündigt und jetzt nochmal erweitert oder verlängert die Runde, macht irgendwie, ist toll. Also die Investoren kennt man halt auch in Teilen aus dem Universum. Also S7 ist, glaube ich, ich weiß nicht genau, wo sie drin sind, ob sie bei OptioPay oder sowas drin sind, aber jedenfalls auch welche, die in dem Bereich Fintech eine ganze Menge gemacht haben. Und Italien, ist, glaube ich, echt eine große Wette gewesen, weil ja auch eine ganze Menge an SMBs in Italien unterwegs sind. Aber ich glaube, hier spielt das Thema Fokus eine Rolle. So jedenfalls habe ich da auch wiederum Marco verstanden, dass er sagt, okay, lass uns erstmal beenden und uns darauf fokussieren, auf den Märkten, auf die Märkte, in denen wir heute schon echt mehr Traktion haben.
Ist denn eine von den anderen Challenger-Banken im KMU-Bereich, also Holvi und Konto und Monzo, sind die denn in Italien?
Nee, keiner.
Okay. Gut, hat vielleicht auch einen Grund.
Irgendwie frickelig.
Ja. Ich weiß noch ganz, aber das ist Retail-Banking, als wir mit PayPal eine Kreditkarte in Italien gestartet hatten, vor auch wieder gefühlt 10 Jahren oder so, das war auch sehr schwierig da. Sehr, sehr schwierig.
Ja. Also man denkt halt, eine große Volkswirtschaft ist ja, glaube ich, irgendwie auch die viertgrößte, ne, in Europa. Und trotzdem ist es halt irgendwie auch in der digitalen Durchdringung einfach immer noch echt unterschiedlich.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Dann TransferWise, die haben auch geraced und werden jetzt erstmals mit über 4 Milliarden Pfund bewertet, also ungefähr 5 Milliarden Euro, und haben auch Secondary Sale gemacht und nochmal insgesamt 240 Millionen eingenommen.
Ja, congrats, ne? Also einfach eines von den Fintechs, die halt ganz am Anfang dabei waren, und die Leute haben halt vorher schon mit Skype gezeigt, dass sie das Thema verstehen, wie man skalierende Businesses aufbaut, und glaube ich auch ganz, ganz gut genutzt die Regelungsmöglichkeiten, die Europa einem lässt, und dann plötzlich Konten zu eröffnen. Ich glaube in Estland, glaube ich, relativ, in Lettland, Litauen, weiß nicht genau, und dann darüber halt das Ganze abzuwickeln und ein bisschen unter dem Radar zu fliegen und jetzt eine Größe erreicht zu haben, dass du nicht mehr unter dem Radar fliegst und trotzdem Relevanz hast, ist einfach recht beeindruckend. Und wenn ich jetzt nicht sagen will, dass die irgendwas Komisches gemacht haben, sondern einfach nur wunderbar die Möglichkeiten genutzt.
Ich kann auch immer wieder aus dem operativen Bereich sprechen. Wir nutzen TransferWise ja sehr stark für unsere Auslandszahlung von Buttrackspay. Ein Mitarbeiter von uns, der in Großbritannien lebt, hat sein Gehaltskonto über TransferWise. Und es funktioniert einfach und es funktioniert sehr gut. Und es hat eine klare Transparenz, wo das Geld ist, wann das Geld ankommt. Es ist einfach ein saugut gemachtes Produkt.
Ich möchte irgendwann mit dem nächsten Podcast vielleicht mit denen machen und vielleicht irgendwie auch mal mit den Kolleginnen und Kollegen von Banking Circle. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die sitzen in Luxemburg. Und das geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Aber im Grunde genommen, das, was du bei TransferWise fast B2C machst, machen die wirklich im ganz, ganz großen Bereich, also FX-Geschäft.
Ja, ja.
Müssen wir auch machen.
Dann, also sehr gerne. Wie gesagt, ich bin ein großer Fanboy. Aber vielleicht bin ich deswegen der falsche Host im Gast, weil man sollte mal jemanden nehmen, der ein bisschen kritischer ist. unsere lieben Kollegen von Scalable Capital, die ja auch Sponsor sind, haben auch einen neuen Deal gemacht, haben insofern neue Kooperationen eingegangen, haben die ganzen ETFs gemacht und bekommen neue Finanzierung, nämlich 50 Millionen von den Bestandsinvestoren BlackRock, Hornsplit Ventures, Tengelmann Ventures. Und 30 Millionen kommen von einem neuen Investor, den sie nicht genannt haben und der, glaube ich, im Deutsche Startup Podcast genannt wurde, nämlich Hedia oder Hedia Sophia, die auch bei N26 und Co. mit drin sind.
Genau, also weil du es ja sowieso in der deutschen GmbH nicht verleugnen kannst, wenn du im Cap-Table stehst, ist es irgendwie auch public, auch wenn der VC versucht, das Ganze halt unter dem Radar zu halten, funktioniert es halt nicht, wenn es das Handelsregister-Auszug genau darstellt. Und Hedia Sophia ist genau ist der Investor, der halt mit reingegangen ist. Also total Glückwunsch an die Kollegen von Scalable. Und ich finde es auch echt ganz gut und was heißt nicht beeindruckend, aber sehr offen, wie Erik auch momentan damit umgeht, dass sie jetzt unter anderem gerade in der Corona-Krise nicht wirklich so der performanceste Robo-Advisor sind. Ne? Also, dass er das irgendwie nicht versucht, unter die Decke zu, sagt man, kehren oder unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich auch offen damit umgeht und gleichzeitig aber halt sagt, okay, das ist einfach der Ansatz gewesen, den halt unsere Algos machen und mal gucken, wie sie daraus lernen. Und trotzdem haben sie halt echt einen Lauf. Also diese Kooperation, die sie bekannt gegeben haben, also jetzt halt mit Gerd Komma Capital, das kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber nee, da gar nicht, hatten, ja. Ein eigenes White-Label-Produkt aufzubauen, dann halt jetzt mit der Barclays noch ein weiteres aufzubauen. Also geht echt gut voran bei den Kolleginnen und Kollegen. Und wie er dann auch immer, auch in den anderen Podcasts immer wieder erzählt, mit BlackRock im Hintergrund, ist es, glaube ich, irgendwie auch auf der einen Seite wahrscheinlich ein bisschen anstrengend und gleichzeitig natürlich irgendwie auch echt ganz cool, weil sie ihnen halt die Türen aufmachen, die man ansonsten halt wahrscheinlich, wo man sich die Nase immer wieder blutig einläuft.
Ja, also was ja, und das hat der Erik ja vor auf der BEX letztes Jahr, glaube ich, erzählt, als BlackRock reingegangen ist, war das so ein starkes Signaling, was dann dazu geführt hat, dass viele VCs und Investoren, die überlegt hatten, an der Wettbewerber reinzugehen, sich davor gescheut haben und gar zurückgeschreckt sind, weil sie gesagt haben, das Signaling mit BlackRock ist so stark, das ist dann gefährlich, quasi gegen BlackRock zu wetten. Und insofern, man sieht im Moment, wie weitere große Partner da in Scalable reingehen. Und vermutlich ist das der zukünftige König von den ganzen europäischen ETF-Robo-Advisern. Und man sieht ja, es ist ja eigentlich schon weiter als ETF-Robo-Advisor, sondern im Brokerage mit als Neo-Broker gehen sie jetzt auch ran. Also von daher, das ist ein super spannendes Startup und also ich persönlich freue mich sehr, dass wir Erik und das ganze Team ja auch von Anfang an bei unseren Konferenzen und auch im Podcast, im Podcast Pan 20 oder so, das erste Mal zu Gast, sehr stark von Anfang an begleiten konnten.
Absolut, ja, und einfach auch ein lustiger auf der einen Seite und spannender Typ, ne? Also auch seine Geschichten, die er immer zu erzählen hat, sind einfach auch immer wieder toll. Also einfach ein authentischer Kerl. Und genau wie du es gerade gesagt hast, also dass sie halt ihr Geschäftsmodell einfach nicht nur auf den Robo ausbauen, sondern halt das B2B-Geschäft aufgebaut haben auf der einen Seite. Und gleichzeitig halt jetzt das Sparen mit Raisin angefangen haben, jetzt den Neo-Broker aufgebaut haben. Und er hat ja schon angedeutet, dass er auch, dass das nächste kommt, aber dass sie halt erst darüber sprechen, wenn es dann auch live ist.
Ja. Dann gehen wir mal in die klassische Welt, weg von den Fintechs zu den Banken. Die ING, die plant eine Cashback-App namens Dealwise. Die hatten sie in Rumänien schon mal getestet, wie sie jetzt nach Deutschland kommen. Und da kann man dann irgendwie Rabatte oder Rückvergütungen bekommen bei Partnershops wie Rewe, Lieferando, Booking.com etc. Ich bin mal gespannt, ob sowas funktioniert. Es ist ja jetzt nichts wirklich Neues. Es gibt ja diese Cashbacks-Apps oder Cashback-Portale seit geraumer Zeit, seit fast 10, 15, 20 Jahren. Keine hat sich bislang durchsetzen können. Und mal gucken, ob die ING da ein bisschen erfolgreicher ist im Vergleich zu denen, die alle es in der Vergangenheit schon mal versucht hatten.
Da bist du der Experte. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden aus unserer Runde, der halt sozusagen so auf Cashback und auf Punkte und sowas guckt. Ich bin da einfach die falsche Zielgruppe für. Ich kann mir das irgendwie auch nie so richtig vorstellen, dass das wirklich richtig abhebt. Also in den USA und anderen Ländern klappt das ja scheinbar. Und ich verstehe auch den Gedanken. Und ich verstehe auch, warum man glaubt, dass das unbedingt mit dem Banking bzw. mit den Payment-Daten kombiniert werden muss, weil da liegt einfach sozusagen der Datenschatz schon. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, also ich verstehe es und gleichzeitig glaube ich irgendwie nie daran, dass es wirklich richtig skaliert in der Masse.
Ja, weil das Hauptproblem bei diesen klassischen Cashbacks ist natürlich, der Mehrwert, den ich als Cashback bekomme, ist natürlich minimal. Also es ist nicht irgendwie 10%, 20%, 30%, sondern es hat irgendwie ein 0,5% oder ein paar Basispunkte. Dafür mein Verhalten zu ändern und dann beispielsweise nicht mal beim Edeka oder Aldi einzukaufen, sondern in dem Fall bei Rewe, das macht keinen Sinn, weil das sind irgendwie ein paar Cent, die ich da beim Einkauf spare oder bekomme. Das spüre ich gar nicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich da irgendwie wieder was installieren muss und die Hürde sehr groß ist. Also von daher, ich glaube, das ist eher ein Thema von klassischen Rewards-Programmen wie Payback und Co., die ohnehin das machen, oder klassischen Punkteprogrammen, die ohnehin das machen. Oder es muss ein Programm sein, wo ich eigentlich gar nichts mache. Also wo ich dann quasi ins Banking gehe, am Ende des Monats sehe, ich habe, sage mal, 5 € für mein Bankkonto bezahlt und ich bekomme 7 €, weil ich bei denen den Partnern bezahlt habe. Also die haben mir mein Bankkonto bezahlt. Dann aber macht das Sinn.
Aber genau das. Das ist für mich halt der einzige Grund, bei meiner Amazon-Credit-Karte noch parallel zu bleiben, weil ich dort halt diese 3% auf die Amazon-Einkäufe und ich glaube 0,5% auf alle anderen Einkäufe bekomme. Ja. Und die löse ich ja einfach 1:1 wieder beim nächsten Einkauf bei Amazon ein. Ja. Das ist halt genau, wie du es gerade beschreibst, super easy. Ich muss nichts dafür tun und muss mich halt auch in meinem Verhalten nicht in irgendeiner Art und Weise ändern und sag einfach dann beim Checkout beim nächsten Mal, okay, die Punkte einlösen. Ja. Also ja, vielleicht, wenn das so einfach ist, gut, ansonsten bin ich bei dir. Aber lass mal überraschen, die ING hat uns ja schon manchmal überrascht damit, ja, dass dann auch Produkte und Features erfolgreich wurden. Und mal gucken, was Dirk Nowitzki dann im nächsten Werbespot damit macht.
Ja, und sie werden es ja nicht in Deutschland einführen, wenn es nicht irgendwie schon mal funktioniert hätte in den anderen Ländern. Also von daher mal gespannt. Ja. Wir gehen jetzt zum weiteren nächsten Punkt. Coinbase, diese große Marktplatz, Handelsplatz im Krypto- und primär Bitcoin-Bereich, die ja mit dem Bitcoin-Hype und Boom sehr groß geworden sind, wahnsinnige Revenues gemacht haben, aber auch im Vergleich wahnsinnige Take-Rates haben, also im Vergleich zu anderen Krypto-Börsen unglaublich teuer sind. Die planen einen Börsengang und planen ungefähr, auf Basis der letzten Finanzierungsrunde 2018 waren sie schon bei 8 Milliarden Dollar. Insofern wird der Börsenkurs dann vermutlich signifikant über 8 Milliarden Dollar liegen oder die Marktbewertung nach dem Börsengang.
Ja, lustig, ne, dass dann eine Kryptobörse oder ein Marktplatz für Kryptowerte den klassischen Börsengang macht, aber zeigt natürlich irgendwie auch, dass dann halt die Aktien dann doch kein ICO sind, ne? Und dass man da irgendwie eine andere Art von Vertrauen doch nochmal sucht.
Ja, und am Ende des Tages machen sie ganz einfaches, profanes Geschäft, indem sie eine Marge nehmen vom Handeln von Bitcoin und natürlich auch der letzte Boom und die Steigerung von Bitcoin auf jetzt knapp 11.000 Dollar pro Bitcoin helfen natürlich in dem Kontext sehr stark. Es ist aus meiner Sicht ein sehr stark saisonales Geschäft. Wenn Bitcoin boomt, boomt natürlich auch der Handel und Coinbase. Und wenn Bitcoin mal ein bisschen wieder unter einbricht und weniger gut gehandelt wird, dann wird vermutlich auch so ein Marktplatz weniger stark genutzt, um neu von neuen Kunden Bitcoins zu kaufen. Bleiben wir beim Börsengang. Ant Financial, das ist quasi das PayPal von China, also der Payment-Arm von Alibaba, dem eBay von China. Nur, dass Alibaba und Ant Financial x-mal größer ist als die amerikanischen Vorbilder. Also x-mal größer als eBay und Amazon zusammen und x-mal größer als PayPal. Die planen jetzt den Börsengang. Und es wird Pi mal Daumen eine Bewertung von 200 Milliarden Dollar angestrebt. Und interessanterweise, das Ganze erfolgt nicht in USA, der Börsengang, sondern erfolgt natürlich zu Hause in China bzw. Hongkong.
Ja, lustiger Nachsatz, dass Hongkong sozusagen mittlerweile zu Hause von China ist, ne?
Das war jetzt aufgrund der aktuellen politischen Situation meine Subsumierung, ja.
Ja, so hart wie es ist.
Ja, absolut. Klar.
Ja. Nee, aber mein Gott, ey, ist einfach einer der größten mittlerweile oder wahrscheinlich einer der größten Finanzdienstleister, den es gibt, also noch nicht an der Börse ist, ist eigentlich schon komisch. Und macht halt total Sinn. Also Wahnsinn.
Ja.
Riesending. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Es ist eigentlich immer nur eine Frage, jetzt gerade wenn sie an Börsen gelistet sind, wann sie tatsächlich mal aus ihren klassischen Home-Turfs rausgehen,
ja,
und ob sie tatsächlich mal den Gang Richtung Europa
Das hätten sie wahrscheinlich auf jeden Fall tun müssen, wenn sie an die amerikanische Börse gegangen wären. So kannst du es möglicherweise auch weiterhin als Local Play machen.
Das stimmt, ja.
Oder als Region Play, lass mich so sagen.
Ja. Nächste Meldung. Die Kollegen von HeidelPay, hinter denen ja KKR steckt, und wo KKR im Moment eine relativ aggressive Konsolidierungsstrategie fährt im Payment-Bereich, die kaufen dazu, also eine von den vielen Übernahmen, die übernehmen das Pay-Later-Geschäft von Paysafe Card oder von Paysafe Group, die ja ursprünglich mal mit Neteller fusioniert waren und dann sich in Paysafe umbenannt haben. Also es ist ein ganz alte Geschäft von Moneybookers, was dann Skrill wurde. Und dann gab es ein Startup in Österreich namens Payolution, also quasi eine Klarna-Kopie, die relativ früh, ich glaube nach einem halben Jahr, von Skrill übernommen wurden. Das Kuriose ist, das ist ein Ex-Paysafe-Card-Gründer, was ja auch von Skrill übernommen wurde. Skrill wurde dann, oder Moneybookers, dann Skrill wurde übernommen von den Namen habe ich gerade gesagt, wieder vergessen. Wurde übernommen und dann umbenannt in Paysafe Group. Neteller. Neteller hat Skrill übernommen und sich dann umbenannt in Paysafe Group und verkaufen jetzt das Rechnungskaufgeschäft, also das Pay-Later-Geschäft, an HeidelPay. Also Versuch des Konkurrenz wie ein Netz, die ja schon RatePay haben, im KKR-Universum im Kontext von HeidelPay zu bauen.
So, Jochen, was ist jetzt da passiert? Nochmal so in einem Satz.
Also der PSP und Acquirer HeidelPay kauft einen Rechnungskaufanbieter. In einem Satz.
Und der Rest war irgendwie der alte Mann erzählt.
Und der Rest war zu viel Information, die in deinem Kopf rumschwirrt, weil ich leider viel zu lange in der Industrie bin.
Also HeidelPay auf Konsolidierungskurs, ja, und kauft halt weitere Assets dazu, nachdem sie ja, glaube ich, kürzlich in Frankfurt Boniversum schon übernommen haben.
Genau. Also ich glaube jetzt im Rahmen der Pleite von Wirecard wird HeidelPay der nächste größere unabhängige PSP-Acquirer in Deutschland. Weil die nutzen natürlich die Chance aus, dass da plötzlich sowohl Kunden als auch Mitarbeiter und Dienstleister zur Verfügung stehen und sammeln da mit dem Geld von KKA fleißig ein.
Jo.
Apropos einsammeln, nächste Finanzierungsmeldung. SumUp hat 50 Millionen eingenommen von Bestandsinvestoren. Die klassische M-Post-Lösung, die ja gegründet wurde, von den Kollegen, die zum Teil auch Zeitgold gemacht haben, auf die wir nachher kommen, und dann fusioniert wurden mit Payleven, wo das der Rafael Otero aus dem Payment Banking Team gegründet hat.
Aber lassen Sie ehrlich sein, das ist kein Eigenkapital, sondern ist ein Wandeldarlehen, ne? Was Sie aufgenommen haben.
Genau.
Also das ist ja immer so ein bisschen das, was wir so vor zwei Jahren auch immer wieder mal klar gemacht haben, dass ein Unterschied besteht zwischen Eigenkapital und Wandeldarlehen. Und die Kollegen wollen, glaube ich, auch noch mehr aufnehmen. Und es ist natürlich eine harte Zeit, glaube ich, gewesen für SumUp auch in den letzten Wochen und Monaten, weil sie ja vor allen Dingen auf die ganzen kleinen Merchants gesetzt haben, von denen natürlich viele sehr, sehr stark unter den Lockdown-Folgen gelitten haben. Aber insofern, da die Kollegen und Kolleginnen ja irgendwie echt eine große Kundenbasis haben, glaube ich, dass sie natürlich jetzt auch nochmal echt ganz stark loslegen können und vielleicht einfach jetzt nochmal die nächste Stufe damit zünden können.
Weil wir müssen unterscheiden zwischen Equity, Wandeldarlehen und Venture Debt. Und insofern ist ein Wandeldarlehen eher am Equity, weil man geht ja davon aus, dass ein Wandeldarlehen zum späteren Zeitpunkt in Aktien wandelt.
Und insofern macht es Sinn, jetzt momentan ein Wandeldarlehen zu machen, wenn du gerade so ein bisschen von der...
genau, weil wenn ich jetzt fundraisen würde zur aktuellen Bewertung mit den aktuellen Corona-Situationen, insbesondere über SunUp, wo natürlich viele KMUs eher darunter leiden unter dem Lockdown, habe ich natürlich eine eher schlechtere Bewertung. Deswegen ist ein Wandeldarlehen eigentlich wunderbar für diejenigen, die sich nicht so auskennen im M&A-Bereich. Wandeldarlehen ist erst, ich bekomme das Cash sofort als Darlehen und das Darlehen wird auch gegebenenfalls verzinst, aber wandelt dann in Aktien mit einem Abschlag von 10, 20, teilweise 30% auf die nächste Finanzierungsrunde. Das heißt, ich habe das Geld sofort, habe aber den Nachteil, dass ich beispielsweise hier wie SunUp vielleicht kurzfristig einen Dip in der Unternehmensbewertung habe, nicht, weil ich somit die mir Zeit kaufe, um hoffentlich dann in dem Fall das Corona, den Corona-Rebound mitzunehmen und dann zu einer deutlich höheren Bewertung an nächste Runde zu fahren.
Genau, gut erklärt. Der nächste One.
Das ist ein bisschen M&A 101. die Kollegen von Yes. Hallo, lieber Daniel, du hörst bestimmt zu. Die Kollegen von Yes haben, das ist ein Ident-Anbieter, wo unter anderem die Sparkassen involviert sind, haben Raisin als Kooperationspartner gefunden, die im Umkehrschluss schon mit dem direkten Wettbewerber von Yes, nämlich Verimi, eine Partnerschaft hatten und so bietet Yes als auch Verimi eine Single-Sign-On-Lösung für die Nutzung von Raisin. Das heißt, ich muss kein neues Login bei Raisin mehr nutzen oder erstellen, sondern ich kann mein Sparkassen, Volksbanken, Privatbanken-Login nutzen, um mich bei Raisin einzuloggen und einen neuen Account zu erstellen.
Aber mal im Ernst, solange es halt wie noch keinen einheitlichen Standard für Ident gibt, macht es ja auch Sinn, dass solche Partner wie Raisin, die halt immer wieder darauf angewiesen sind, dass sie in irgendeiner Art und Weise ein KYC machen müssen, sollten mit jedem, der irgendwie Relevanz hat, partnern. Ne? Also ob es jetzt irgendwie Verimi ist, Apple ID oder halt Yes, macht ja Sinn für die, wenn es dann in irgendeiner Weise leichter ist. Ich glaube, wir hätten uns wahrscheinlich alle vorgestellt, so vor 3-4 Jahren, als das ganze Thema Identifikationsdienste hochkam, dass es deutlich schneller Fahrt aufnimmt, hat es nicht. Ja. Und dass Yes jetzt gerade mit seinem Partner, der eigentlich ein Marktplatz ist, als Sparkassenbeteiligung wirbt, zeigt ja auch, dass die anderen großen Partner, die man möglicherweise erhofft hat, dann doch noch nicht so schnell darauf gesprungen sind. Ne? Also es gilt natürlich für alle Identifikationsdienste. Aber hättest du den Sparkassen vor 3 Jahren gesagt, dass einer der größeren Partner erstmal Raisin ist, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, dafür wollen wir das, glaube ich, nicht wirklich bauen.
Das stimmt. Solange die Anzahl der Buttons, der Login-Buttons, nicht größer als die komplette Webseite, ist das total sinnvoll und ergibt wahnsinnig Sinn für Raisin. Aber das ganze Thema ist, wie du richtig sagst, extrem zäh und langwierig. Viele warten natürlich auch in irgendeiner Weise eine Konsolidierung ab unter diesen Dienstleistern. Was ich weiterhin bei Yes, aber hatten wir auch in vergangenen Podcasts häufiger schon mal andiskutiert, sehr gut finde, ist, dass sie keinen neuen Login erwarten vom Kunden. Also, dass ich mir einen neuen Yes-Login gebe, sondern die nur Mittler sind zum bestehenden Login, nämlich mein Bank-Login, den ich ohnehin kenne.
Schon viel zugesagt.
Ja. Dann noch ein Börsengang. Robinhood, der Neobroker in UK, in USA, das Vorbild von Trade Republic und Scalable als Neobroker, die planen eventuell einen Börsengang.
Ja, also gibt es ja momentan relativ viele Meldungen auch im Robinhood, ne? Also auch ein paar tragische Meldungen von Menschen, die sich halt komplett verspekuliert haben in der ganzen, in dem ganzen Corona hoch und runter der Börsen. Aber gleichzeitig fängt, glaube ich, auch eine größere Zielgruppe an Menschen gerade wieder an zu traden. Und Robinhood hätte man ja eigentlich erwartet, dass sie jetzt möglicherweise dann auch mal aus den USA rausgehen und hatten ja dann auch so eine Family and Friends Phase in UK gestartet. Und das war für viele das Anzeichen dafür, dass sie erwarteten, dass sie halt den Weg nach Europa gehen. Und jetzt halt genau das Gegenteil. Also entweder finden sie Europa dann doch nicht ganz so spannend oder haben gemerkt, dass Europa nicht Europa ist, sondern Europa halt ganz viele verschiedene Länder sind, was Amerikaner ja manchmal dann merken, wenn sie halt wirklich dann mal ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht ist das genau auch ein Zeichen dafür, dass sie sich jetzt zurückziehen, dass sie halt wirklich den Börsengang fokussiert in den USA vorantreiben, weil die Zahlen und das Wachstum in den USA natürlich irgendwie auch recht gewaltig ist.
Absolut. Und man muss eine Square anschauen im Mpos-Bereich. Wir haben über SumUp gesprochen. Von Square hat man ja auch lange erwartet, dass sie nach Europa kommen und sie nicht gekommen und haben es erlaubt, dass SumUp, Payleven, iSettle im Mpos-Bereich sehr groß geworden sind. Ähnliches ist im Grunde 1:1 identisch jetzt im Neobroker-Bereich. Aber in dem Moment, wo die an der Börse sind, an der US-Börse, ist natürlich auch viel einfacher, über virtuelle Aktien oder über Aktien Akquisitionen in Europa zu machen und dann vielleicht einen europäischen Champion oder einen Second Champion aufzukaufen und dann da schneller nach Europa zu kommen und letztendlich die Schwierigkeit der Integration in die nationalen Regulierungen jemand anders machen zu lassen, den dafür dann zu belohnen, indem man eben aufkauft.
Absolut, ja. Let's see.
Ja, dann ein Bankenskandal. Die Kommerzialbank Mattersburg aus Österreich hat offensichtlich einen Bankenskandal und etliche Positionen der Bilanz, die erfunden sind. Ich kannte die Bank ehrlich gesagt bislang noch gar nicht.
Und du kanntest wahrscheinlich noch nicht mal Mattersburg.
Ja, auch das sagt mir ehrlich gesagt nicht so sehr viel. Ich kenne zwar Österreich ganz gut, aber vermute auch wieder nur die größten Städte. Also insofern, ich habe damit überhaupt das gar nicht mitbekommen. Hast du da irgendwas wahrgenommen,
nein, bevor diese Meldung? Kann nichts. Nein.
Also ein weiterer kleiner Wirecard-Skandal im ganz Kleinen.
Vielleicht, genau. Also let's see. Und ich glaube, der Grund, warum Christina das auch aufgenommen hat, ist, dass halt die eine oder andere Technologiefirma dort Geld geparkt hat. Und mal gucken, was jetzt mit dem Geld passiert, wenn es da wirklich Probleme gibt in der Liquidität.
Ich sag nur, 100.000 Euro ist gesichert.
Aber keine 31 Millionen.
Ja, genau. Das ist halt das Problem. Das sind nur 100.000. Ja. Lass uns weitergehen. Carrefour, die Supermarktkette oder Hypermarché, wie es im Französischen heißt, Kette in Frankreich, die verknüpft ihr Loyalty-Programm mit Apple Pay. Das heißt, ich bezahle mit Apple Pay und mit einem Tap habe ich bezahlt und auch meine Loyalty-Karte gemacht. Perfekt, so muss es sein. Ich muss nicht irgendwie 5 Karten rausziehen und 5 verschiedene Tabs machen, sondern ein Tab reicht. Ist ein Riesenvorteil von Apple Pay, weil sie das integriert haben. Das Ganze ist schon USA live mit zum Beispiel Walgreens, der Drogeriekette. Und das hat jetzt Carrefour in Europa gemacht. Sehr, sehr gut.
Ja, aber das ist doch genau das, was wir auch gerade gesagt haben. Also das ist halt, wenn Loyalty, da muss es halt irgendwie genauso sein, ne? Also dass es irgendwie genauso einfach ist und mit der Bezahlung sofort einhergeht und kein extra Thema darstellen muss, sondern es muss wirklich in einem Atemzug im Grunde genommen stattfinden. Gibt es eigentlich noch Carrefours in Deutschland? Ich glaube, eine Zeit lang gab es da mal so eine Welle, dass der ein oder andere Carrefour in Deutschland war. Ich glaube, es gibt.
Echt? Die gab es in Deutschland? Nee.
Ja, ich meine ja.
Nee, also nicht bekannt.
In Spanien, ne? Spanien und Frankreich, ne?
Ja, klar, die sind in Spanien und Portugal sehr stark. Da sind sowieso relativ viele große französische Konzerne lokal sehr stark. Aber Carrefour ist, glaube ich, auch in Luxemburg. Also Auchan, der Wettbewerber von Carrefour, ist in Luxemburg. Ich weiß gar nicht, ob es Carrefour da auch gibt. Also zumindest in Portugal und Spanien weiß ich, das gibt es Carrefour. Die Kollegen von Visa rollen Ratenzahlungen in USA aus. Nennt sich Visa Installments, also das, was wir eigentlich kennen, was wir seit 100.000 Jahren haben, kauft den Fernseher in 10, 12 24 Monatsraten, wo die Amerikaner immer ihre Revolving Credit Funktionalität hatten, kommt jetzt tatsächlich in den USA an. Also als ich das gelesen habe, habe ich so, aha.
Aber ist das nicht im Grunde genommen eine Antwort auf Affirm, die halt mittlerweile sehr erfolgreich in den USA das gemacht haben, als der Gründer Mitgründer von PayPal, der Affirm gegründet hat?
Das mag eine Antwort auf die sein, das mag eine Antwort auch auf Klarna sein. Also ich bin ja weiterhin der Meinung, dass dieses Installments-Payment eine viel einfachere Variante ist der Konsumentenfinanzierung als das Revolving Credit Geschäftsmodell, weil beim Revolving Credit Geschäftsmodell, das ist im Grunde die Tür zu einer Überschuldung des Kunden, weil der Kunde dann irgendwie nur 1-2% zurückzahlt und immer mehr und immer mehr und immer mehr an Kreditsumme sich aufbürdet. Während ein Ratenkreditmodell davon ja ausgeht, dass ich das Ding irgendwann mal zurückbezahle. Während ein Revolving Credit Modell davon ausgeht, dass ich möglichst viel auf den Lebenszyklus Zinsen bezahle. Insofern, ich hab das amerikanische Geschäftsmodell nie so richtig verstanden. Aus Banksicht und Zinssicht total. Aber man muss ja auch immer daran denken, dass dann irgendwann der Kunde vielleicht nicht mehr zurückzahlen muss, kann, und dann muss man es abschreiben. Deswegen, ich war eigentlich immer ein Freund von diesem Installments und bin deswegen überrascht, dass es tatsächlich den Weg in die USA geschafft hat, vor allem von so einem großen Anbieter wie Visa.
Ja, aber direkt von Visa ist ja dann auch wieder interessant, ne? Also weil die einfach dann in der Wertschöpfung wieder einen Schritt weiter zum Kunden geraten.
Ja, die Frage ist natürlich, wie sie es umgesetzt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Visa da eine Kreditprüfung macht, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass Visa quasi beim Karten-Issue anfragt, sind die, ich sage mal, $1,000 jetzt verfügbar und dann die $1,000 in 2, 3, 4, 5 Monatsraten aufs Kreditkartenkonto bucht. Also dass quasi die Kreditprüfung nicht bei Visa ist, sondern das einfach quasi ein Deferred Payment Processing von Visa ist. Dann eine sehr interessante Entwicklung. Die Sparkassen haben ja Apple Pay mit Girocard angekündigt.
Und ihre lass uns ehrlich sein, es ist nicht Girocard, es ist das Co-Badge der Mastercard, ne?
Erklär du das mal, weil ich weiß es bis heute nicht offiziell.
Ich gehe jeweils davon aus, dass es nicht eine Girocard ist, sondern das ist einfach im Grunde genommen darunter. Hast du ja auf jeder Girocard auch ein Co-Badge von der Mastercard und das wird tokenisiert werden. Und das ist jedenfalls meine Lesart, dass auf die Art und Weise halt die Girocard Apple Pay fähig gemacht wurde.
Wie auch immer es technisch möglich gemacht ist, den gemeinen Kunden interessiert das nicht. Der gemeine Kunde hat den Vorteil, dass seine Bankkarte, der weiß nicht mehr, was Girocard ist, dass seine Bankkarte, die sofort gegen das Konto autorisiert, in Apple Pay drin ist. Das ist das, was er will. Und die VR und die Sparkassen haben das geliefert. Die VR-Banken haben jetzt gesagt, dass sie keine Pläne dafür haben. Das finde ich sehr interessant, weil der Hauptwettbewerber der Sparkassen ist die Bank, die auf dem Marktplatz gegenüber ist, die gleichen Preise hat und die letztendlich um die gleichen Kunden sehr stark feilschen. Da haben insofern die VR-Banken aus meiner Sicht einen massiven Wettbewerbsnachteil, zumindest bei den Kunden, die ein iPhone haben. Und warum das der Fall ist, das ist das viel Interessantere, wo man die Spekulation aufmachen kann. Hat Apple da den VR-Banken wegen ihrem Lobbying gegen die für die NFC-Öffnung den Mittelfinger gezeigt? Hat es Apple gestunken, dass sie ihm als Lord Voldemort bei diversen Präsentationen vom BVR genannt wurden? Haben die Sparkassen einen viel geileren Deal mit Apple gemacht, dass sie dann Exklusivität haben? Also warum die VR-Banken das nicht machen, das ist eigentlich die viel spannendere Geschichte. Es wird jetzt schön PR-mäßig draußen verkauft, warum man es nicht gemacht hat, aber der eigentliche Grund wird nicht gesagt und das würde ich gerne mal wissen.
Gibt es nicht eine Reihe an Volksbanken, die gar kein Mastercard-Co-Badge mehr auf der Karte drauf haben, auf Girocard?
Keine Ahnung, kann sein. Du meinst, dass sie schon eine Mastercard Debit Only rausgegeben haben, oder was?
Und eine VPay.
Oder VPay only, ja. Kann sein. Das kann sein.
Ist so.
Das kann sein, dass das der Grund ist.
Nein, ob es der Grund ist, weiß ich nicht. Aber wir suchen ja gerade sozusagen mögliche Teilgründe.
Ja, das kann sein. Es gab da auch ein interessantes Interview, das haben wir später im Newsletter, aber das können wir vielleicht jetzt noch drauf springen, mit dem Dr. Andreas Martin, dem Vorstand vom BVR, der das so versucht, auch ein bisschen schön zu erklären. Der dann auch in dem Interview, was ich sehr, sehr interessant finde, sagt, dass PayDirect sich extrem positiv entwickelt, also negiert, dass PayDirect kein Erfolg ist. Gleichzeitig bringt der IHI eine aktuelle Studie raus und ist PayDirect immer noch in der Sonstige, also hat einen Marktanteil, kumuliert alle Sonstigen haben einen Marktanteil von 1% im deutschen Onlinehandel. Also von daher, da ist im Moment sehr viel Politik in diesem Thema drin. Und alleine, weil so viel Politik drin ist, finde ich, das ist sehr spannend, rauszufinden, was denn tatsächlich die Beweggründe sind.
Genau, und dann lass dann noch ein bisschen darüber spekulieren und ein paar Dinge nachdenken. Und dann kann man nochmal auf Twitter die Frage stellen und vielleicht kommen da noch ein paar Sachen mehr raus.
Nee, bei LinkedIn. Du bist doch mittlerweile der Fragensteller bei LinkedIn.
Stimmt.
Noch eine Funding-Runde. Moneybox, britische Fintech Moneybox, hat 30 Millionen Pfund in der Series C gelandet und sagen, dass sie schon 1 Milliarde Pfund an Einlagen von ihren Kunden haben und jeden Monat käme 100 Millionen Pfund dazu.
Das ist dann Sparen durch Aufrunden, ne? Also eigentlich echt ein interessantes Modell, wie ich immer wieder finde. Aber irgendwie hat das noch keiner so richtig gelöst. Ne? Gab es ja auch ein ziemlich gutes amerikanisches Vorbild, wo du dann auch sofort in Teil-ETFs das Geld reinlegen konntest. Wie heißt es denn nochmal?
Ja, vergessen. Ich weiß, ist eVentures investiert.
Genau, ist eVentures investiert. Genau, und jetzt kommen wir beide nicht auf den Namen. Finde ich auch weiterhin echt interessant, weil die Hürde zum Sparen oder die Hürde zum Anlegen ist der richtige Begriff, damit einfach so unglaublich klein gemacht wird. Und finde ich viel interessanter, diesen Weg darüber nachzudenken, als irgendwelche Loyalty-Punkte zu sammeln.
Comdirect hatte damals oder hat vielleicht noch immer, weiß ich gar nicht, ein Produkt auf ihrer Kreditkarte, wo man es auch machen kann. Also jeder Kreditkartenumsatz wird aufgerundet, genau.
Ja. Wow. Gute Idee, aber scheinbar nicht so richtig erfolgreich.
Nicht so erfolgreich wie Moneybox, ja.
Okay.
Die Kollegen von PayPal fordern mehr Vorgaben bei Bitcoin ein, haben im Rahmen der Konsultation bei der Europäischen Union sich als kryptoaffin gezeigt, aber auch mehr klare Vorgaben vom Gesetzgeber gefordert.
Ja, man ist halt irgendwie so, wenn du halt dann mittlerweile Bank bist und reguliert bist, dann willst du natürlich auch klare Vorgaben haben, wie du damit irgendwie auch umgehen sollst. Und insofern kann ich das verstehen, dass die Kollegen, die ja näher an der am wirklichen Einsatz des Bitcoins sind, als die meisten anderen regulierten Einheiten wie Banken, kann ich verstehen, dass die da halt ein bisschen mehr Rechtsklarheit haben wollen, weil, glaube ich, der eine oder andere Händler, der bei PayPal ist, das Thema Bitcoin-Akzeptanz dann irgendwie doch ganz gerne hätte, ne?
Ja, klar. Und PayPal war ja auch wegen David Marcus, der ehemalige PayPal-Präsident, der jetzt hinter Libra bei Facebook steht, immer sehr pro Bitcoin und pro Krypto. Aber so richtig Gas gegeben im Krypto-Bereich haben sie nicht.
Genau. So, komm, lass uns langsam mal.
Genau, ich habe schon eine Meldung übersprungen. Lass mal kurz auf Fair gehen. Fair, im Grunde ETFs für Riester-Renten machen, haben einen neuen Partner, machen das mit Siemens-Konzern.
Ganz interessant, ne? Also Fair gehört mittlerweile zum Raisin-Konzern. Genau. Sollen wir mal Raisin-Konzern sagen? Klingt ja ganz gut, ne? Aber Siemens fand ich insofern ganz interessant, weil Scalable darüber ja auch ganz groß geworden ist. Ne? Also der erste Partner von Scalable war ja auch Siemens. Und insofern fand ich das ganz lustig, also dass da jetzt möglicherweise über eine Brücke geschlagen wird, weil Raisin und Scalable kooperieren und jetzt bringt möglicherweise dann vielleicht sogar indirekt Scalable den Kollegen von Fair den Deal mit Siemens. Ganz interessant.
Ich habe noch bei dem Thema Fair einen guten, alten, sehr, sehr alten Freund im Nacken sitzen, dem ich Fair empfohlen hatte und der seit ungefähr einem halben Jahr ziemlich sauer ist auf mich wegen dieser Empfehlung, weil Fair im Rahmen des Corona-Crashes alle Aktienpositionen glattgestellt hat in Cash. Und quasi den Verlust komplett mitgenommen hat und natürlich jetzt den Rebound nicht mitgenommen hat. Und er sagt, ich habe extra in ETF investiert, in Aktien-ETF und nicht in nichts anderes. Habe auch einen Zeitraum von 20, 30 Jahren. Insofern, jeder Crash ist mir vollkommen egal. Ärgert sich maßlos und hat auch deswegen das Konto gekündigt, dass Fair da gekündigt hat bzw. verkauft hat. Jetzt gibt es Diskussion, wer das dann war, ob das Fair war oder die Sutor Bank oder wie auch immer. Auf jeden Fall, mein Kumpel ist ziemlich sauer auf mich, weil ich ihm einen Tipp gegeben habe und er war vorher extrem happy und sagt, das Ganze ist jetzt ein massives Zuschussgeschäft für ihn gewesen.
Shit happens,
genau. Das EHI hat die Online-Payment-Studie vorgestellt, auf die ich gerade eben schon ganz kurz im Bereich der Girocard und den VR-Banken und Apple Pay und PayDirect verwiesen habe. Im Grunde hat sich eigentlich relativ wenig getan. PayPal dominiert, Rechnungskauf dominiert. Es gibt nur eine Unterscheidung, ob es die mit oder ohne Amazon-Umsätze sind. Also ohne Amazon ist PayPal noch deutlich größer und Kreditkarte noch deutlich kleiner. Wie gesagt, die Kollegen von PayDirect schafften es auch 5 Jahre nach dem Start nur unter Sonstige, wo alle subsumiert werden, die einen Marktanteil unter 1% haben.
Da passt ja auch eine Personalie dazu aus dem Monat, dass der Gründungsgeschäftsführer von PayDirect, Niklas Bartelt, nicht mehr dabei ist, ne?
Richtig, der verlässt das Unternehmen, da können wir gleich mal kurz vorspringen, der verlässt das Unternehmen zum 31.12.2020. War vorher bei der DZ Bank und dann vorher bei Bain & Company. Mal gucken, wo er wieder aufschlägt. Der war bei uns im Podcast, auch einen ganz frühen Podcast zum Thema PayDirect.
Auf wo man sagen muss,
sehr viel Feedback bekommen haben.
Ja, wo man sagen muss, Congrats dafür oder Kudos dafür, dass die Kollegen sich damals gestellt haben, ne? Also Wissmann und er. Wir dann irgendwie eine Stunde mit den Kolleginnen und oder mit den beiden Kollegen und der PR-Kollegin im Hintergrund diskutieren konnten. So richtig schlüssig war das damals leider irgendwie nicht so richtig. Und dummerweise sind halt diese Anfangsproblematiken in weiten Teilen leider immer noch so ein Stück weit vorhanden. Ne?
Ja. Ja, es ist also schwierig. Geburtsprobleme zu lösen sind halt sehr schwierig im Vergleich, sie zu vermeiden.
Richtig.
Grüne Wiese. Genau, lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen. Die Kollegen von Konto, die wir kurz schon gesprochen haben, haben ihre Kunden gezählt und haben jetzt die Marke von 100.000 B2B-Kunden oder Konten geknackt.
Das ist eine spannende Frage, ob es Konten sind, ob es aktive sind, ob es einfach nur angelegte sind. Das würde ich ganz gerne mal wissen.
Also es heißt 100.000 B2B-Kunden. Ich meine, dass jeder Kunde mehrere Konten hat, also mehr Kunden.
Und wie viele sind aktiv?
Aktiv ist eine andere Frage, klar.
Genau, das ist aber doch gerade bei den ganzen, ich sag mal, kostenlos Konten, das ist die interessanteste Frage.
Aber wenn ich mal das in den Kontext setze mit hier beispielsweise Penta, wo man Konto direkt vergleichen kann, sind die deutlich, deutlich größer, vermutlich das X-Fache. Also Penta, manche wissen es, haben die irgendwie 20.000 Kunden.
Ja, war die Zahl nicht größer? Ungefähr doppelt so groß?
Ich habe irgendwie 20.000 im Kopf.
Okay.
Aber müssen wir mal checken.
Ja, also Quanto hat ja auch echt einen guten Job gemacht in den letzten Jahren und sind in Frankreich ja auch sehr stark gewachsen und sind mittlerweile ja auch schon ungefähr knapp ein Jahr in Deutschland, ne?
Ja.
Absolut, ja.
Dann die Kollegen von eBay, die sich ja mal irgendwann von PayPal getrennt haben, wobei ich aber sage, PayPal hat es von eBay getrennt, aber das ist eine andere Geschichte, haben ihre eigene Zahlungsabwicklung jetzt mehr und mehr ausgerollt und unter anderem mit Adyen als Technologiedienstleister. Und jetzt ist die finale Vereinbarung mit PayPal nach dem Aktiensplit, nach dem Börsengang ausgelaufen. Insofern, eBay ist jetzt komplett separat und unabhängig von PayPal, inklusive PayPal ist komplett separat und unabhängig von eBay. Und jetzt gehen sie getrennte Wege und deswegen kann eBay auch mehr machen. Was ich höre und hörte, war, dass eBay sehr unzufrieden war mit den Konditionen, die man irgendwie als quasi Trennungsgeschenk PayPal gegeben hat. Aber das alleine kann ja eigentlich kein Grund sein, weil Konditionen sind immer verhandelbar und wenn sie auslaufen, kann man sie neu verhandeln. Aber man hat da sich in irgendeiner Weise getrennt, wohl wissend, ich war ja damals bei PayPal und kenne die Kollegen von eBay, das war immer so eine Hassliebe zwischen eBay und PayPal.
Naja, und irgendwie haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist die Frage der Relevanz von eBay ja auch irgendwie immer noch eine wirklich spannende, ne?
Also wie ja, Relevanz. Jeden Tag weniger noch? Die Relevanz.
Genau. Ja. So, Jochen, nächste Meldung.
Nächste Meldung machst du.
Nächste Meldung, du hast einen neuen Investor gefunden. Also TraxPay, Deutsche Bank, steigt bei euch ein, um für das Thema Supply Chain Finance einen Partner, einen Marktplatzpartner zu finden. Und Glückwunsch, dass du meine Kollegen in der Bank überzeugen konntest, dass die Deutsche Bank Shareholder bei euch wird und auch mit der klaren Message, dass die Deutsche Bank dort nicht der dominierende Partner sein will, sondern genau diese Offenheit, die ihr an den Tag legt, auch nutzen will, um dann halt auch möglicherweise noch andere Partner reinzuholen, ne?
Ja, also für uns ist es fast der perfekte Partner, wenn nicht der perfekte Partner.
Ich wollte gerade sagen, kannst du mal das fast definieren?
Fast ist, mal gucken, was die nächsten Monate bringt. Nee, aber die Deutsche Bank ist natürlich im Bereich Supply Chain Finance eine der führenden Banken. Ich weiß nicht, global Platz 2 oder Platz 3. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Schwergewicht in dem Bereich. Und die Tatsache, dass sie, obwohl sie so groß sind, obwohl sie so führend sind, sich dann mit so einem kleinen innovativen Player zusammensetzen und nicht sagen, wie man eigentlich erwarten würde, ich kann das alles besser und ich brauche diese komischen Startup-Typen nicht. Das alleine hat mich beeindruckt in den ganzen Diskussionen mit der Bank. Und das zweite, was mich beeindruckt hat, wenn man dann sagt, ich will mich da beteiligen, ist ja eigentlich die erste Neigung zu sagen, ich will da irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent oder gar alles. Und genau das sagt die Bank auch nicht, sondern die Bank sagt, ich will sowas bauen wie Swift, Mastercard und Visa für Supply Chain Finance. Und das ist natürlich, was wir vom TraxPay-Team von vornherein, vom Tag 1 des Pivots auf Supply Chain Finance als Vision hatten. Insofern haben wir uns da quasi sehr stark getroffen. Das hat jetzt zu einem Investment geführt. Und mal schauen, wie das so weitergeht.
Genau, ich bin auch gespannt und Glückwunsch nochmal. Und ich hoffe, dass ihr einfach gemeinsam einfach noch mehr Kunden dann von diesem Angebot überzeugen könnt und auch möglicherweise die Produkte dann bestmöglich aufeinander abgestimmt bekommt.
Ja, und es hilft uns extrem bei den Pitches der Großkonzerne, weil unsere Zielgruppe sind Großkonzerne mit einem Einkaufsvolumen von 1 Milliarde und mehr. Und die Ausschreibungen der letzten Jahre, auch mit unseren Wettbewerbern, waren immer extrem nah beieinander. Also die Produkte sind relativ vergleichbar, auch wenn natürlich jeder sagen wird, das stimmt nicht, aber es ist leider so. Die Produkte sind relativ vergleichbar. Und es sind alles Startups, der eine ein bisschen besser und der andere ein bisschen weniger gut finanziert. Aber in vielen Bereichen sind wir extrem vergleichbar. Und es gibt noch keinen wirklichen führenden Player in Europa, der sich herauskristallisiert hat. Was dann also führt, dass die CFOs alle sagen, finde ich spannend, aber ich warte nochmal, ob da eine Konsolidierung stattfindet. Und jetzt mit dem Einstieg der Deutschen Bank erhoffen wir uns natürlich sehr stark, dass wir da auf der einen Seite ein klares Signaling an die CFOs geben, hallo, hier passiert was und hier gibt es einen Differenzierungsfaktor. Und auf der anderen Seite, ob wir vielleicht damit dann auch gerade mit dem Multibankenmodell die Konsolidierung eher führen als geführt werden.
Ja, nochmal Daumen hoch und drücke auch die Daumen und bin froh sozusagen, dass du damit dann halt näher an uns herangerückt bist.
Ja, mal gucken, was dann noch in den nächsten Tagen alles passiert. Ja. nochmal eine Funding-Runde. Revolut hat 80 Millionen Dollar neu geraced in der Series D und haben erst im Februar von 500 Millionen geraced. Ähnlich wie N26, wo Revolut direkt der Wettbewerber ist, ist ein ein Rennen um das Geld, um ein Rennen um die Kunden und die Finanzierung des Marketings an die Kunden zu bekommen. Aber auch da, genauso wie N26, die Summen der neuen Runden sind kurioserweise immer weniger. Also die Investoren werden immer vorsichtiger.
Du kennst ja meine Meinung zu Revolut. Also dieses Skalierungsmodell mag super, super sein und auch für bestimmte Use Cases mag die App super sein. Ich habe für mich immer noch nicht den Case gefunden, auch wenn sie jetzt SEPA-Überweisungen können und solche Sachen, also SEPA Instant Payments können. Ich habe da irgendwie immer noch ein Fragezeichen hinter, aber ich bin, glaube ich, so gar nicht die Zielgruppe und kann mich halt auch echt in wenige Zielgruppen reinversetzen, denen die Revolut-App dann so viel bringt, dass sie auch bereit sind, dafür Geld auszugeben.
Ja.
Weil darauf, also, darauf kommt es ja an.
Also das Interessante, Revolut setzt ja mehr auf das Kartenthema und weniger aufs Banking, während N26 mehr aufs Banking setzt und weniger aufs Kartenthema. Am Ende des Tages sind die Produkte relativ ähnlich, aber der Fokus auf der einen Seite ist anders als auf der anderen Seite. Und ist natürlich noch lange nicht klar, wer am Ende des Tages mit welcher Positionierung die Nase vorn hat.
Naja, ist ja auch eine spannende Frage, ob überhaupt jemand von den beiden hat oder ob sie einfach auch parallel weiterlaufen. Also so wie du halt ganz häufig verschiedene Player hast, die einfach parallel laufen gegen N26. Das wird ja ein bisschen aufgebauscht, aber ich glaube,
hallo?
Jetzt höre ich dich wieder.
Ja.
Du warst gerade kurz weg.
Und du warst sehr verzögert. Okay.
Okay.
Gut, dann nächster Punkt. PaySafe Card übernimmt Open Bucks oder PaySafe Group, nicht PaySafe Card, übernimmt Open Bucks. Die haben wir vorhin schon ausführlich gesprochen. Open Bucks macht Cash to Online, also sowas wie Barzahlen bei uns. Ich kenne die noch von BigPoint, da war ein Dienstleister von mir. Also kann der Kunde in Drogerie gehen und dann quasi da Cash einbezahlen für irgendwelche Online-Käufe.
Nochmal das Thema.
Ja, das ist letztendlich eine amerikanische Version der PaySafe Card.
Okay.
Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die Kollegen von NIO, ein Fintech, was schon längst in der Börse ist.
Es ist kein Fintech, to be honest. Ja, das ist eine Software, also eine erfolgreiche Software-Company, aber die haben das Wort Fintech irgendwie ganz gut gekapert, aber das würde ich mal nicht als Fintech bezeichnen.
Auf jeden Fall machen die nun auch Vermögensmanagement.
Glückwunsch, machen sie aber schon länger.
Ja. Dann letzter Punkt, bevor wir auf die Personalia gehen. Die Kollegen von Zeitgold, und das hat dich ja beschäftigt bei LinkedIn und ich finde es auch etwas bedenkenswert, was da passiert ist, haben erst im Mai eine 27 Millionen Finanzierungsrunde angekündigt. Hat sich mittlerweile herausgestellt, wenn man im Handelsregister nachschaut, war das im März. Also haben 27 Millionen von Investoren eingesammelt in der Series B, um jetzt im August festzustellen oder Ende Juli festzustellen, dass das Produkt irgendwie nicht funktioniert und machen Pivot, entlassen irgendwie 75 Mitarbeiter und haben jetzt 27 Millionen Geld, um den Pivot zu starten. Also für ein Pivot mit dem Finanzpolster, Gratulation. Ich meine, du hast ja bei Figo auch ein Pivot gemacht, ich habe bei Trackspay ein Pivot gemacht. Ich hätte gerne die 27 Millionen gehabt und die Ruhe damit. Aber es ist doch sehr kurios, die kurze Distanz zwischen dem Fundraising und dann der Erkenntnis, dass das Produkt nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie die Investoren das sehen und wie da die Gespräche auch sind von Investoren, die da zu der hohen Bewertung jetzt vor kurzem erst 27 Millionen reingesteckt haben.
Also wir stecken alle nicht drin und insofern können wir doch einfach alle nur spekulieren. Also das klingt erstmal ein bisschen komisch und deshalb haben wir ja auch habe ich die Frage mal auf LinkedIn gestellt und du hast es ja auch hochgeworfen, dass es irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Auf der anderen Seite weißt du natürlich nie, ob nicht möglicherweise auch die Investments mit gewissen Milestones versehen waren und möglicherweise gar nicht die 27 Millionen jetzt genutzt werden können für Pivot. Das ist ja das eine, ne?
Ja.
Das weiß man einfach nicht. Auf der anderen Seite, also für mich ist es wirklich eine interessante Frage, ob das nicht vielleicht sogar eine sehr mutige Entscheidung, also auch eine lobenswerte Entscheidung ist, dass man halt zwar vielleicht daran geglaubt hat, dass es der richtige Weg ist und auch dafür gepitcht hat, aber dann, woher auch immer die Erkenntnis kam, dann wirklich zu sagen, hey, es funktioniert nicht. Also irgendwie wird es ja so einen Bang-Effekt oder Moment gegeben haben, oder hoffe ich, dass es den gegeben hat, dass man plötzlich gemeint hat, so scheiße, das funktioniert nicht. Und dann nicht dieser Mohrrübe, die man da hochgeworfen hat, immer hinterher zu rennen und zu sagen, so, darauf haben wir gepitcht, das wollten wir machen. Das kennst du ja auch. Das war einfach eigentlich unser Investment-Pitch und jetzt müssen wir das auch umsetzen. Das nicht zu tun, hat ja auch einen gewissen Mut. Und insofern würde ich da auch erstmal nichts Böses unterstellen, sondern erstmal sagen, okay, ich hoffe mal, dass es genau in dieser, die Motivation dafür diese war. Dann würde ich sagen, Chapeau. Wenn das nicht der Fall war, dann ist natürlich aber echt fuck.
Ja, absolut. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nochmal sehen, weil die eine oder andere Startup-Presse auch das aufgenommen hat und sich am Kopf kratzt und sagt, was ist denn eigentlich da passiert? Also da wird garantiert nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Und ja, Covid hat da natürlich einen Sales-Dip auch generiert. Die haben natürlich sehr stark im KMU-Bereich aktiv, waren die aktiv und die sind ja vom Covid-Bereich sehr stark betroffen und haben natürlich dann versucht, vielleicht auch die Kosten zu cutten und dann sind die vielleicht auch betroffen von Zeitgold. Aber die Argumentation, die in der Pressemitteilung steht, sind ja sehr stark produktbezogen. Und ich habe bislang noch kein Startup gesehen, wo Covid tatsächlich auf der Produktseite eine massive Veränderung herbeigeführt hat, wo das Produkt plötzlich nicht mehr funktioniert, außer vielleicht Lufthansa. Und also insofern, mal schauen, was sich da in den nächsten Monaten noch ergibt. Also ich habe im Moment viel mehr Fragezeichen im Kopf als Ausrufezeichen.
Lass uns auf die Personalien kommen und da sind wir so ein bisschen in eigener Sache. Ne? Also Raphael und ich sind ja jetzt etwas länger schon auch in der Bank und sind jetzt irgendwie mit neuen Jobs, freuen uns aber darüber hinaus noch, dass wir jetzt zum
1.10.
Ja, nur kurz sagen, zum 4. Quartal den Kilian auch bei uns begrüßen können. Also das war natürlich nicht geplant, aber die Situation hier in der Nähe von München hat einfach so ein paar Opportunities ja gerade wir auch offen gemacht. Und da wir als Bank ja schon längere Zeit auch darüber haben, in diesem Bereich sagen wir Merchant Solutions intensiver wieder einzusteigen, weil wir halt sehen, dass da durchaus eine ganze Menge Potenzial ist, freuen wir uns total, dass wir jetzt Kilian an Bord bekommen und jetzt als Dritter aus dem Payment und Banking Team bei der Deutschen Bank, das mag für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig wirken, für uns nicht wirklich und trotzdem freue ich mich und bin froh, dass wir aber natürlich weiterhin sowas machen können, wie wir es gerade hier tun.
Ja klar, also erstmal Gratulation an dich, du bist der neue Strategiechef der Corporate Bank. Wahnsinnig geiler Titel. Der Raphael ist der neue CPO der Corporate Bank, auch wahnsinnig geiler Titel, wahnsinnig geile Position. Der Kilian, weiß ich noch gar nicht, was er genau macht. Also das kann, vielleicht kannst du das sagen, der ist irgendwie im Cash-Management-Bereich, soll er im Payment aktiv sein und da irgendwas im Merchant-Bereich managen.
Ja, Merchant Solutions aufzubauen. Also okay. Titel, du weißt ja, also Titel waren mir noch nie wichtig, sind mir nie wichtig und insofern habe ich darüber gerade auch nicht gesprochen und deshalb habe ich auch den von Kilian nicht im Kopf. Also das vergesse ich immer sofort wieder.
Okay, Merchant Solutions. Also letztendlich das, was früher die Easy Cash bei der Deutschen Bank war, das dann in neu.
Ja, in neu und anders.
Okay, und besser. Und in Fintech. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also Gratulation an euch dreien und mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Letzte Personalie, den Niklas Bartel, hatten wir ja schon. Die Nicola Breyer kommt von OptioPay zu...
Nee,
andersrum. Kommt von PayPal zu OptioPay, genau. Und wird CCO bei OptioPay. Bei PayPal war sie ehrlich gesagt auch gar nicht so lange, weil sie kommt von dem Commerzbank...
Ich weiß gar nicht.
Nee, nicht Neugeld. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen mag. Das sind Accelerator, Incubator, keine Ahnung, Open Space. Das ist noch so ein Mittelstands...
Ich weiß gar nicht.
Accelerator in Berlin.
Wir waren beide zur Eröffnung.
Du warst nicht da bei der Eröffnung.
Doch, war ich.
Dann habe ich dich nicht gesehen. Ich hatte nämlich nach der Eröffnung einen interessanten Gang nach Hause. aber ich habe dich nicht gesehen. Ich weiß, ich habe da viele gesehen, aber und ich war nicht betrunken, mein Lieber.
Ich habe die Rede von Hisa Breuer.
Breuer?
Der damalige Vorstand für Mittelstandsgeschäft bei der Commerzbank. Das war doch in Berlin, ne? Die Eröffnung.
Das war in Berlin, aber der war da nicht. Ja,
doch.
Echt?
Bei der Eröffnung, ja. Hm.
Da war dieser Kabarettist und hat da gesprochen. Dieser
Fernsehkabarettist. Sowas habe ich nie mitbekommen.
Ja, siehst du, ich habe nicht mitbekommen, dass du da warst. Also wie auch immer, Open Space, da war sie und ist dann zu PayPal gewechselt und weiß gar nicht, was sie bei PayPal gemacht hat. Auf jeden Fall ist sie CCO bei OptoPay, bei der übrigens auch die Commerzbank über den Money-Incubator beteiligt ist. Also insofern, die Kreise schließen sich.
Genau. Damit sind wir fertig.
Damit haben wir den Juli abgeschlossen.
Du willst bedanken? Ja, bei Scalable als Sponsor.
Ja, und wenn ihr auch hier sponsoren wollt, schreibt uns bitte an. Wir haben eine wahnsinnige positive Entwicklung der ohnehin tollen Zahlen, der Hörerzahlen hier im Podcast. Der André hat gerade bei LinkedIn was gepostet. Wir haben irgendwie doppelt so viele Zuhörer, oder?
Wie war das genau? Ja, die Zahlen haben sich seit März verdoppelt. Seit März verdoppelt. Wir sind ja jetzt seit Mitte letzten Jahres auf Podigy und damit haben die Zahlen sich ja erstmal so ein bisschen irgendwie in andere Richtungen entwickelt, weil dort anders gezählt wird, genauer gezählt wird, sagen die Kolleginnen und Kollegen von Podigy. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt seit März echt einen relativ guten Wachstum. Also ich habe einfach mal geguckt, dass wir wirklich jetzt im Juli doppelt so viele Hörer hatten wie im März. Und das ist natürlich echt super, weil wir natürlich schon vorher auf einem vernünftigen Niveau waren. Wir sind natürlich nie vergleichbar mit den ganz, 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 ganz großen Podcasts. Ne? Keine Frage, das wissen wir beide, weil wir so ein Nischen-Podcast sind. Aber in der Zielgruppe erreicht natürlich irgendwie echt die relevanten Hörer. Und insofern haben wir uns gefreut, dass wir da wirklich echt eine ganze Menge an neuen Hörern haben gewinnen können.
Also um das mal in Kontext zu setzen, wenn man sich überlegt, die große Money 2020-Konferenz, die irgendwie einmal im Jahr stattfindet in Europa. Wir haben von den Zuhörern jede Woche eine Money 2020-Konferenz, die uns hier zuhören. Das heißt, wenn ihr in eine Zielgruppe rein Marketing machen wollt, die ganz spitz Entscheider in Payment Banking, sowohl auf der Bankenseite als auch der Fintech-Seite adressieren, dann sind wir der richtige Kanal. Und wie gesagt, jede Woche, jeder Podcast Zuhörer wie bei einer kompletten Money 2020-Konferenz. Also wir sind größer, wenn man die Monatsbasis nimmt, als alle Fintech-Konferenzen in Europa zusammen an Zuhörern. Und Podcast-Werbung funktioniert, das kriegen wir von unserem Podcast zurückgespielt, also von einem externen Podcast, immer besser als irgendwie ein Logo eines Unternehmens auf irgendwelchen Papieren oder auf irgendwelchen Bannern in der Konferenzen. Wenn ihr Interesse habt, das war der Werbeblog, schreibt bitte an nicole@paymentbanking.com und ich schicke euch gerne das Media Sheet und alle weiteren Informationen, wie ihr hier im Podcast oder auch im Blog Werbung machen könnt.
Jochen, es war eine Freude.
Ebenso. Und jetzt, wo der Juli vorbei ist, kommt der August und August wird auch wieder spannend. Also ich kenn schon ein paar spannende Meldungen, die diese Woche passieren.
Ich bin noch im Urlaub. Viel Spaß dir.
Genieß deinen Urlaub. Ich fange morgen wieder an zu arbeiten. Es wird, glaube ich, ganz spannend.
Alles klar.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.